Ein Bauer hatte ein sehr mageres Land zu beackern. Und er hatte nur einen Sohn, der ihm half, und nur ein Pferd fürs Pflügen. Eines Tages lief ihm das Pferd davon. Alle Nachbarn kamen und bedauerten den Bauern ob seines Unglückes. Der Bauer blieb ruhig und sagte: Woher wisst ihr, dass das ein Unglück ist? In der nächsten Woche kam das Pferd zurück und brachte 10 Wildpferde mit. Die Nachbarn kamen wieder und gratulierten ihm zu seinem Glück. Wieder blieb der Bauer ruhig und sagte: Woher wisst ihr denn, dass das ein Glück ist? Eine Woche später ritt sein Sohn auf einem der wilden Pferde, wurde abgeworfen und brach sich ein Bein. Nun hatte der Bauer keinen Sohn mehr, der ihm helfen konnte. Die Nachbarn kamen wieder und bedauerten sein Unglück. Und wieder blieb er ruhig und sagte: Woher wisst ihr, dass es ein Unglück ist? In der folgenden Woche brach ein Krieg aus. Und Soldaten kamen ins Tal, um junge Männer mitzunehmen, mit Ausnahme des Bauernsohnes, der nicht mit musste, weil er das Bein gebrochen hatte. Eine nette Geschichte, eine Parabel aus China, die uns lehren will, zufrieden zu sein mit dem, was ist, und nicht immer gleich in Schwarz und Weiß oder Glück oder Unglück einzusortieren. Eine nette Geschichte, aber wir in dieser Zeit, in dieser Region geprägte Menschen tun uns schwer damit. Denn wir sind vorbelastet und geprägt durch unsere Zeit, durch die Werbung, die uns ständig überall umgibt, durch dieses Höher, Schneller, Weiter. Und Tag für Tag möchten wir uns gerne mit den Schönen, mit den Erfolgreichen, mit denen, die was vorweisen können, messen. Sie werden uns auf allen Kanälen dargeboten und sie sind in Zeitschriften zu bewundern. Und tief in uns, ob wir es wollen oder nicht, da haben wir auch so ein Ideal. Wir möchten so sein. Da geistern ganz bestimmte Werte in unserem Kopf. Gesundheit, ewige Jugend, Schönheit, Reichtum, Erfolg, Ansehen, wahrgenommen werden. Eine nette Geschichte mit dem Bauern und seinem Sohn, aber wir leben nun mal in unserer Gesellschaft. In der Gesellschaft der Nimmersatten, der ewig Unzufriedenen und derer, die niemals genug kriegen, sondern die immer auf der Suche sind, was sie nicht haben, als würde uns das, was uns fehlt, das große Glück bescheren. Corona hat uns da einen kleinen Schnitt durch die Rechnung gemacht, hat uns die Luft aus den heißen Rädern gelassen. Aber ich merke, wir nehmen schon wieder Fahrt auf. Es drängt alles in die alte Normalität. Die Prognosen der Wirtschaftsweisen lassen bei manchen schon wieder die Hände feucht werden. Wenn wir uns heute und in den nächsten Wochen mit der Bergpredigt beschäftigen, werden wir auf Schritt und Tritt diesen scharfen, fast unüberwindbaren Gegensatz zwischen der bekanntesten Rede Jesu und der Lebenswirklichkeit unserer Gesellschaft konfrontiert werden und sie bemerken. Wir hören ein Wort aus Matthäus 5, die Verse 1 bis 12.
Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Er öffnete seinen Mund, er lehrte sie und sprach: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. So wurden nämlich schon vor euch die Propheten verfolgt.
Die Bergpredigt wird mit den sogenannten 8 Seligpreisungen eröffnet. Jesus hat diese Predigt gehalten vor seinen Jüngern, aber sie waren ja umgeben von ganz vielen Leuten. Also er hat sie seinen Jüngern vor den Ohren der Welt gesagt. In dieser Rede, die nach dem Evangelium des Matthäus die Antrittsrede des Gottes und des Menschensohnes ist, macht Jesus deutlich, wie man als Christ im Himmelreich hier und jetzt leben kann und darf. Mit diesen Sätzen, und das habe ich vorhin schon in der Einleitung gesagt, beginnt Jesus seine Regierungserklärung. Und er klärt uns Christen vor den Ohren der Welt über ein ganzheitliches Christsein auf. Er sagt, selig sind. Mit diesen Worten ist keine Zusage des ewigen Lebens gemeint. Dieses Wort kann man richtiger übersetzen mit glücklich zu preisen sind oder glückselig sind. Jesus stellt mit seiner Erklärung klar, was wirkliches Glück ist. Und er stellt alles auf den Kopf, was wir unter einem erfolgreichen Leben verstehen, und eröffnet damit uns eine ganz völlig neue Perspektive des Lebens, ganz egal, wie scheinbar katastrophal auch immer die Lebensumstände auch aussehen mögen. Und zugleich fordert uns der Bergprediger heraus, wenn er uns in diesen Versen sagt, so sieht es in meinem Reich aus. So sollen die Menschen leben, die sich nach mir Christen nennen. Und um ein Gespür für diese Ouvertüre der Bergpredigt zu bekommen, für die Seligpreisung, müssen wir noch die letzten 3 Verse des 4. Kapitels lesen. Wir möchten nämlich die ganze Geschichte kennen, bevor Jesus sich auf den Berg setzt, um zu lehren. Und ich lese uns einige Verse aus Matthäus 4 und die ersten Verse aus Matthäus 5 aus der neuen Genfer Übersetzung. Jesus zog durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. So wurde er über Galiläa hinaus in ganz Syrien bekannt. Man brachte alle Leidenden zu ihm, Menschen, die von den verschiedensten Krankheiten und Beschwerden geplagt waren. Auch Besessene, Epileptiker und Gelähmte, und er machte sie gesund. Große Menschenmengen folgten ihm aus Galiläa und dem Zehnstädtegebiet, aus Jerusalem und Judäa und aus der Gegend jenseits des Jordans. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Sehen wir sie vor uns? Die Menschen? Die Menschen vor dem Berg oder mit ihm auf dem Berg, zu denen Jesus redet? Kranke mit den verschiedensten Gebrechen und Leiden, Besessene, Mondsüchtige, wie eine andere Übersetzung sagt, und Gelähmte, Scharen von Menschen. Überall und auch gerade hier sind die Menschen, die sich um Jesus scharen, um die sich sonst keiner mehr schert. Es sind die Randsiedler der Gesellschaft. Es sind die Armen, die Ohnmächtigen, die Kranken, die Hungrigen, die keine Stimme mehr haben. Um die Bergpredigt verstehen zu können, müssen wir als erstes verstehen, dass Jesus nicht über die Armen redet, sondern zu den Armen redet. Er redet nicht über die Armen, sondern er redet zu den Armen. Dabei dürfen wir aber nicht dem Irrglauben erliegen, als wenn Jesus hier und jetzt die Ordnung verdreht, schwarz-weiß nennt und die Armen aufgrund ihrer Armut in den Himmel hebt. Jesus fordert hier nicht andere Lebensumstände und erklärt die Armut zum Eigentlichen, sondern er beginnt mit seiner Rede immer dort, wo die Menschen sind. Und das sind jetzt die Armen. Oder bei dem reichen Jüngling in Markus 10, eben bei seinem Reichtum. So wie damals auf diesem Berg vor dieser Schar, um die sich keiner mehr scherte, so beginnt Jesus auch jetzt und hier bei uns. Dort, wo wir sind und nicht da, wo wir sein sollten oder wo wir sein möchten oder wo andere uns haben wollen. Jesus sieht uns so an, wie wir sind. Und da beginnt sein Wort, das Leben schafft und alles verändert, wenn wir es denn wollen. Schon beim ersten Blick fällt auf, dass alle Seligpreisungen, sei es bei Matthäus oder auch bei Lukas im sechsten Kapitel ab Vers 20 sind sie auch zu finden, immer drei Elemente enthalten. Da ist zum einen dieser Segensruf, selig seid ihr oder glücklich seid ihr oder glücklich zu preisen seid ihr. Dann die Bezeichnung des Empfängers, zum Beispiel die Barmherzigen. Und dann nach der Bezeichnung des Empfängers die Bezeichnung der göttlichen Gabe. Denn sie werden Erbarmen finden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Jesus beginnt mit der Zu- oder Ansage, was wirkliches Glück ist. Glücklich zu preisen sind, sagt er. Und damit befindet er sich in guter Tradition. Wir befinden uns ja mit Jesus im neuen Bund, im Neuen Testament. Aber er befindet sich in guter Tradition mit den Psalmisten oder mit denen, der die Sprüche geschrieben hat. In Psalm 1, Vers 1 heißt es: Wie glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten, der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Oder Psalm 119, Vers 1. Wie glücklich ist, wer stets unsträflich lebt und jederzeit des Herrn Gesetz befolgt. Oder Psalm 146, Vers 5. Wie glücklich aber ist jeder, der den Gott Jakobs zum Helfer hat und auf ihn seine Hoffnung setzt, auf den Herrn, seinen Gott. Und eben auch ein Vers in den Sprüchen, Sprüche 8, Vers 34. Wie glücklich sind alle, die mir zuhören, die jeden Tag vor meinem Haus stehen und an meinem Tor auf mich warten. So beginnt Jesus also mit einer, oder ich sage lieber mit seiner guten Nachricht, mit seiner frohen Botschaft, mit seinem Evangelium. Nach Matthäus ist die Bergpredigt die erste Rede Jesu. Nach dem Evangelisten Lukas, beginnt Jesus seinen öffentlichen Dienst in der Synagoge von Nazareth. Und wie tut er das? Indem er sich die Schriftrolle geben lässt. Und an diesem Tag ist Jesaja 61 dran. Und er liest aus diesem Buch Jesaja vor. Und der staunenden Menge sagt er: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Mit den beiden ersten Seligpreisungen erfüllt Jesus genau das, was in Jesaja 61 über den Messias prophezeit ist, wenn er sagt: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Der Vater im Himmel, unser allmächtiger Gott, hat Jesus zu uns in diese Welt gesandt, damit er Armen eine gute Nachricht bringt und Trauernde tröstet. Das sind die Menschen, die da vor ihm stehen. Das sind die, die sich um den Messias scharen, um die sich sonst keiner mehr schert. Unübersehbar ist ein zweites, dass Matthäus anders als Lukas berichtet, nämlich, dass Jesus diese Rede auf einem Berg gehalten hat. In Lukas heißt es die Feldrede. Matthäus wollte in seinem Evangelium herausstellen, dass Jesus der Messias, der Gesandte Gottes, der König der Juden ist. Und so steht Jesus Jahrhunderte, nachdem Mose auf dem Berg Sinai die 10 Gebote empfangen hatte, auf einem Berg, um die Menschen zurückzuführen. Und so wie Mose Ägypten verlassen hat, durch das Wasser gegangen ist, durchs Rote Meer gegangen ist und dann auch durch die Wüste gegangen ist, bis er ins verheißene Land kam, so ist auch Jesus jemand, der aus Ägypten gekommen ist. Als kleines Kind ist er mit seinen Eltern nach Ägypten geflohen und ist zurückgekommen und ist durch die Taufe gegangen, durch das Wasser gegangen und war 40 Tage in der Wüste. Und dann tritt er auf, um die Menschen zurückzuführen, was Gott sich mit den Geboten eigentlich gedacht hat. Die ganzen Evangelien und gerade auch die Bergpredigt sind eine einzige Auseinandersetzung zwischen Jesus und den religiösen Führern des Volkes Israel. Zwischen dem, der sagt, was Gott will, und denen, die aus dem öffentlichen Willen Gottes eine starre Tradition, eine orthodoxe, teilweise leblose Lehre gemacht haben. Deshalb sind die Menschen, die da zuhören, so von Jesus gebannt und fasziniert. Und deshalb machen seine Worte satt, weil er nicht gesetzliche Vorschriften, sondern weil er Leben bringt, weil es ihm nirgendwo um ein äußerlich korrektes religiöses Verhalten geht, sondern immer um wirkliche, um lebendige Gottesbeziehung, die das gesamte Leben prägt und verändert. Deshalb war und ist Jesus in seiner Radikalität gefährlich, weil er weder religiös ist, noch den Wert von entleerten Traditionen predigt und sieht. Nirgendwo hat Jesus irgendwelche äußeren Verhaltensregeln im Blick auf die Gottesbeziehung gelehrt. Jesus ging es immer um das Leben, niemals um die Form, immer um den Inhalt, niemals um die Hülle. Er hat uns das Vaterunser gelehrt. Nirgendwo steht da, wie wir dieses Gebet zu sprechen haben. Auch das Abendmahl, das ja Jesus selbst als Erinnerungszeichen eingesetzt hat, war eigentlich nichts weiter als ein normales Abendessen mit seinen Jüngern, wo er aber was Besonderes gesagt hat, dass immer, wenn sie diese Dinge zu sich nehmen, ihnen bewusst sein soll, ihnen das klar sein soll, was sie da tun und wer er für sie ist. Und so feierten die ersten Christen auch bei ihren ganz normalen Mahlzeiten und nicht nur bei einer Handlung in einem Gottesdienst dieses Abendmahl. Jede einzelne Seligpreisung wird für den Menschen, der äußerlich korrekt seine Religion ausübt und sei es die christliche, immer ein Ärgernis darstellen. Denn der religiöse Mensch will nicht arm sein vor Gott. Gerade sein Wissen, seine Erfahrung, seine Tradition zeichnen ihn aus. Und der religiöse Mensch trauert auch nicht gern, weil das Leid nicht zu einem erfolgsversprechenden Gott gehört. Die Kirchengeschichte, unsere christliche Kirchengeschichte, ist seit Konstantin, dem Großen, seit dem 4. Jahrhundert nach Christus, voll von der Gewalt, die angeblich im Namen Gottes ausgeübt wurde. Der religiöse Mensch wird nicht hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, weil er sich selbst für richtig und gerecht hält. Und ein drittes, was entscheidend ist, die Seligpreisungen sind ohne den, der uns selig macht, nicht zu haben. Sie machen keinen Sinn ohne den, der der Bergprediger ist. Sogar innerhalb der pietistischen Auslegung der Seligpreisung hat man sie zu eng auf unser geistliches Leben reduziert, sodass aus der weiten Anrede Jesu, selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden, nach pietistisch-evangelikaler Ansicht lediglich diejenigen überbleiben, die über ihre Schuld und Sünde traurig sind. Aber auf der anderen Seite wurden die Seligpreisungen von liberaler Seite zum politischen Manifest, sodass diese eindeutige Anrede oder Ansprache Jesu, selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden, ausgeweitet zu allgemeinen Friedensdemonstrationen und jeglichen menschlichen Einsatz zum Frieden, zum Gewaltverzicht als Leben nach der Bergpredigt. In beiden Fällen, ob, ich sag mal, pietistisch, ich will die Pietisten nicht schlecht machen oder so, und auch die Liberalen nicht. Aber egal, ob man es so oder so auslegt, werden die Seligpreisungen in einer Art und Weise begrenzt, eingeengt, wie Jesus es nicht gemeint und getan hat. Die Seligpreisungen lassen sich weder auf unser geistiges Leben begrenzen, noch loslösen von einer lebendigen Christusbeziehung und wie allgemeingültige Wahrheiten leben. Schauen wir uns beispielhaft die erste Seligpreisung an, die nach Lukas 6, Vers 10 heißt: Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Nicht die Armut wird gepriesen, sondern Jesus begegnet den Armen und nennt sie glücklich. Und damit ruft Jesus zugleich die Armen auf, sich ihm anzuvertrauen, seinem Vorbild, seinem Beispiel zu folgen. Schließlich lebte Jesus selbst wie ein Armer unter ihnen. In Lukas 9, Vers 58 warnt er einen begeisterten Nachläufer und sagt ihm: Hör mal zu, weißt du eigentlich, was du hier tust, mir nachzulaufen? Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn hat aber keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Neben dieser äußeren Armut spricht Matthäus auch von der inneren Armut. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Also nicht die pharisäische Selbstgerechtigkeit, sondern die ohnmächtige Abhängigkeit von Gott hat Jesus ausgezeichnet. Immer wieder hat Jesus darauf hingewiesen, dass er nichts aus sich selbst heraus sagt und tut. Dass seine Werke Gottes Werke sind. Und Jesus lebte in einer absoluten Abhängigkeit von seinem Vater. Ja, er war geradezu unselbstständig, wenn er selbst bekennt: Ich kann nichts aus mir selber tun. Nicht die mangelhafte Intelligenz wird gepriesen, sondern Jesus fordert uns heraus, in einer christusgemäßen, kindlichen Vertrauens- und Abhängigkeitsbeziehung zu seinem Vater im Himmel zu leben. Und nur in dieser Gemeinschaft, der vor Gott Armen, der Armseligen, können wir Einheit erleben, die Einheit, die es uns erlaubt, voreinander wahr zu werden, voreinander ehrlich zu werden, einander in Schwachheit zu begegnen und unsere Schwäche voreinander zu offenbaren. Denn wenn wir vor Gott arm sind und bleiben, brauchen wir voreinander nicht mehr aufzutrumpfen: Schau mal, was ich für ein guter Christ bin. Eines muss noch erwähnt werden: Die Armen wurden durch Jesus nicht reich. Aber als die Christen nicht mehr arm vor Gott dastehen wollten und unter Konstantin das Christentum zur Staatsreligion erklärt wurde, da verblasste mehr und mehr der kindliche Glaube an den Allmächtigen zur leblosen Religion der Mächtigen. Und es gab in der Kirchengeschichte immer wieder Leute, die zurückgeführt haben. Immer wieder in der katholischen Kirche die Orden, dann die Reformation, dann die Erweckungsbewegung. Immer wieder gab es Menschen, die das hervorgeholt haben, wo eine Religion wieder drohte, abzurutschen in leere Traditionen. Jesus bietet uns hier in den Seligpreisungen keine schnellen Lösungen an. Dass den Armen das Himmelreich zugesagt wird, ist zum einen ohne den Gekreuzigten und ohne den Auferstandenen nicht zu haben. Und zum anderen ist es ein machtvolles Wort, das in die Zukunft hineinspricht, das prophezeit. Jesus ändert nicht die äußeren Lebensumstände, sondern nennt uns glücklich trotz der Umstände und lehrt uns so, als seine Nachfolger im Hier und im Jetzt zu leben. Die Seligpreisung muss man wie ein Dauerlutscher im Munde behalten, kauen, langsam aufgehen lassen, immer wieder drüber nachdenken. Sie gehören hinein in die Arbeit dieser Welt und in das menschliche Zusammenleben. Es gibt einige Kommunitäten, da ist einer nicht mit, sondern er liest ganz langsam mit Pausen immer wieder die Seligpreisung. Und während die anderen kauen, denken sie, sprechen sie nicht miteinander, sondern kauen sie sozusagen auch die Seligpreisungen durch. Sie gehören hinein in unser menschliches Miteinander und unser Zusammenleben. Und sie machen uns das Herz frei und zeigen uns die Richtung auf, nämlich Jesus hinterher, Jesus nach. One way to Jesus. Und so wie er lebte, sind wir gerufen als Arme oder als Trauernde oder wer wir auch immer sind, arm vor unserem Gott zu bleiben, auf Gewalt zu verzichten, sich nach Gerechtigkeit zu sehnen, barmherzig zu sein, ein ungeteiltes Herz zu haben, Frieden zu stiften, mit Verachtung, Verfolgung und ungerechter Verleumdung zu rechnen. Nur so, sagt Jesus, wird unser Leben glücken. Herr Jesus, wir sind deine Zuhörer und deine Nachahmer. Du bist unser Vorbild und wir dürfen dein Ebenbild sein. Gott hat, als er den Menschen schuf, die Menschen zu seinem Ebenbild gemacht. Und wir dürfen als deine Nachfolger dir in allem hinterhergehen. Wir wollen diese Regierungserklärung miteinander kauen. Und ich wünsche mir so sehr, dass sie uns nicht fad wird. Sondern wenn man Brot lange kaut, dann wird es plötzlich auch ganz süß. Und dann ist es vielleicht, wie der Psalmist sagt, wie Honigseim. Lass dieses dein Wort wie Honigseim für uns werden. Wir wollen Menschen sein, die in deinem Licht leben. Herr, und wir wollen Menschen sein, die von dir geprägt sind. Und wir wollen dir sagen, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Amen.